bin damals in einer Gemeinde groß geworden, in der meistens einmal im Jahr eine Evangelisation durchgeführt wurde. Es wurde ein Redner eingeladen, der dann ein paar Tage lang jeden Abend eine evangelistische Botschaft gehalten hat. Und am Ende der Botschaft haben diese Redner dann dazu aufgerufen, nach vorne zu kommen, um Jesus seine Sünden zu bekennen, und man bekommt Frieden und neues Leben. Und während diesem Altarruf, man hat dann wirklich nach vorne gerufen, um vorne quasi vor der Kanzel zu beten. Und während diesem Altarruf hatte ich ein schlechtes Gewissen, wie sonst nie im Alltag. Und ich wusste, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich habe als Kind diesen Prozess der Bekehrung, das mit dem nach vorne kommen, das war so der einzige Bekehrungsprozess, den ich kennengelernt habe, und ich habe so gedacht, das ist Bekehrung, so findet das statt, so läuft das ab. Und ich dachte mir, bekehren, das kann ich mich nur da vorne vor der Kanzel. Und durch das schlechte Gewissen und den Druck dieser Situation bin ich dann auch irgendwann so weich geworden, dass ich dort nach vorne gegangen bin, um dem Herrn meine Schuld zu bekennen. Ich bin nach vorne vor die Kanzel gegangen mit dieser Erwartung, jetzt bekenne ich dem Herrn meine Sünden und dann zieht ein Friede in mein Herz ein und ich bekomme Vergebung meiner Schuld. Ich war in dieser Erwartung so eines emotionalen Erlebnisses, welches mir dann bestätigte, jawohl, ich bin Kind Gottes. Ich ging da nach vorne, ich habe da vorne gebetet, aber war nichts. Und ich dachte mir, okay, ich habe wahrscheinlich nicht fest genug geglaubt. Am selben Abend war dann wieder so eine Evangelisationsveranstaltung. Es wurde wieder aufgerufen, nach vorne zu kommen, und schon wieder meldet sich mein schlechtes Gewissen. Ich befand mich in so einer Sackgasse, ich wollte errettet sein, aber ich konnte nicht genug Glauben aufbringen. Ich befand mich einige Jahre in dieser Situation. Ich meinte, dass ein rettender Glaube mir durch ein emotionales Erlebnis des Friedens bestätigt wird. Und irgendwann mit 19 Jahren sprach ich dann mit einem Bruder über diese Zweifel und er las mir dann 1. Johannes 1, Vers 9 vor, wo steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann sagte mir der Bruder: Du hast dem Herrn deine Schuld bekannt, und er hat dir vergeben, da steht's. Das musst du glauben. Und irgendwie schien mir das zu simpel zu sein, aber dann dachte ich mir, das ist doch Gottes Wort. Und Gott lügt doch nicht. Und wenn da steht, bekenn dem Herrn deine Sünden, dann vergebe ich dir, dann muss das doch wahr sein. Und wenn das wahr ist, dann muss auch meine Schuld jetzt vergeben sein. Und mit diesen Gedanken begann ich mein Vertrauen allein auf die Zusage seines Wortes zu setzen, unabhängig davon, was meine Gefühle oder Emotionen mir vermittelt oder nicht vermittelt haben. 1. Johannes 1, Vers 9, das ist für mich so der Vers gewesen, in den ich meinen Anker warf, so würden es die Puritaner sagen. Paulus, er wird uns jetzt heute mit unserem heutigen Text aus Römer 4 zeigen, dass genau das rettender Glaube ist, der sich an eine Verheißung Gottes klammert, auch wenn menschlich gesehen alles dagegen spricht. Und ihr dürft Römer 4 aufschlagen. Wir lesen die Verse 17 bis 25. Wegen dem Zusammenhang starte ich schon ab Vers 16. Da schreibt Paulus: Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir haben letzte Woche uns die ersten Verse aus Kapitel 4 angeschaut und Paulus hat da den Juden gezeigt, wie Abraham durch seinen Glauben göttliche Gerechtigkeit zugerechnet worden ist, als er noch nicht beschnitten war. Und Paulus, er hat Abraham hier als das Glaubensvorbild hingestellt und ihnen gesagt, dass alle, die glauben, geistliche Nachkommen Abrahams sind. Und damit sind gläubige Juden und gläubige Heiden geistliche Kinder Abrahams und durch den Glauben auch gemeinsame Geschwister untereinander und durch den Glauben auch zusammen Erben der göttlichen Verheißung. Paulus, er hat also durch die Theologie der Rechtfertigung die Grundlage für diese familiäre Einheit gelegt. Und das ganze Kapitel 4 ist eine Gedankeneinheit, in der uns Abraham als das Vorbild des Glaubens dargestellt wird. Und jetzt wird Paulus ab Vers 17 genau beschreiben, wie Abraham denn geglaubt hat oder wie dieser Glaube aussehen muss, um Teil dieser Familie Gottes zu werden. Wir haben in der letzten Woche den Text bis zur ersten Hälfte von Vers 17 uns angeschaut und ich möchte jetzt einmal kurz nochmal den Zusammenhang innerhalb dieses Verses herstellen und ich lese nochmal Vers 16 aus 17. Da hat Paulus geschrieben, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher ist, nicht allein der vom Gesetz, also den Juden, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also Paulus hat mit diesem Zitat aus dem Alten Testament im Vers 17 belegt, dass Gott dem Abraham im Alten Testament verheißen hat, ein Vater vieler Nationen zu werden und nicht nur ein Vater einer Nation. Gott hat das auch durch die Änderung seines Namens zum Ausdruck gebracht. Er hat ihn Abraham genannt, was heißt ein Vater von vielen. Und Paulus, er zitiert hier im Vers 17 jetzt diesen Satz aus 1. Mose, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Und jetzt führt Paulus dieses Zitat selber fort. Also er erweitert quasi diesen Satz und sagt, vor dem Gott, den er glaubte, ein Vater vieler Nationen vor Gott. Und der Verständlichkeit halber könnte man vielleicht den Satz auch umdrehen und sagen, vor Gott ist Abraham der Vater vieler Nationen, nicht nur der Juden. Das war das Argument von Paulus im vorangegangenen Text. Paulus hat gezeigt, dass der Glaube uns zu Kindern macht. Der Glaube ist so wie, sowas wie die Adoption in die Familie Gottes hinein. Nicht die Beschneidung, nicht biologische Abstammung, sondern der Glaube bringt uns in die Familie Gottes. Wir sind damit geistliche Nachkommen Abrahams und auch Erben. Und da müssen wir jetzt zurückfragen, wenn Paulus das hier so schreibt, ja, wie hat Abraham denn jetzt geglaubt? Wie muss ich glauben, um Kind Gottes zu werden? Wie muss ich glauben, um eine Verheißung Gottes in Anspruch nehmen zu können? Und dazu führt Paulus uns jetzt ab Vers 17 den Glauben Abrahams vor und er zeigt, wie Abraham geglaubt hat. Und damit beginnt Paulus jetzt hier im Vers 17, indem er über Abraham sagt, dass er dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und mit dieser Aussage, der Glaube Abrahams, der die Toten auferweckt, mit dieser Aussage spielt Paulus jetzt auf eine Situation aus der Geschichte Abrahams an. Paulus, er wird gleich im Vers 19 über den Körper von Abraham und Sarah sprechen, die erstorben waren, in dem Sinne, dass sie nicht mehr zeugungsfähig waren durch ihr Alter. Und es könnte sein, dass Paulus hier mit den Toten, also mit den toten Menschen, dass er damit Abraham und Sarah meint, die im Sinne ihrer Zeugungsfähigkeit erstorben waren, so wie er es später sagt. Wir finden aber in der Geschichte Abrahams noch eine weitere Situation im Alten Testament, die uns beschreibt, wie Abraham daran glaubte, dass Gott buchstäblich Tote auferweckt. Und das ist die Prüfung Abrahams gewesen, in der Gott ihn dazu aufforderte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und wir lesen dann in Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott ihn auch aus den Toten auferwecken konnte. Gott sagte zu Abraham, opfere mir deinen Sohn Isaak. Und dann geht Abraham mit seinem Sohn Isaak, er nimmt Holz mit und geht auf den Berg Moria. Er baut dort einen Altar, er bindet seinem Sohn die Hände zusammen, er legt ihn auf diesen Altar und nimmt das Messer, um seinen Sohn auf diesem Altar zu töten. Und der Hebräerbrief, der sagt uns, was Abraham sich dabei gedacht hat. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dir von diesem Sohn Nachkommen geben. Und jetzt scheinen sich diese Verheißung Gottes, dass durch diesen Sohn Nachkommen kommt und die Aufforderung Gottes, opfere mir diesen Sohn, die scheinen für Abraham jetzt widersprüchlich. Und er denkt sich, okay, dann hat Gott anscheinend vor, mir diesen Sohn, nachdem ich ihn getötet habe, wieder aufzuerwecken. So erklärt sich Abraham das und er glaubt daran, dass Gott Tote auferweckt. Er glaubt also dieser Verheißung, obwohl das Gebot Gottes seiner Verheißung zu widersprechen schien. Abraham, er wusste, wenn ich meinen Sohn jetzt töte, dann kann es menschlich gesehen keine Nachkommen von Isaak geben. Deswegen muss Gott etwas Übernatürliches vorhaben und den Isaak dann eben wieder lebendig machen, weil er mir von diesem Sohn Nachkommen versprochen hat. Das Einzige, was Abraham hier hatte, war die Zusage oder die Verheißung Gottes, dass durch diesen Sohn ihm Nachkommen geschenkt werden. Da wo kein einziges Anzeichen dafür war, dass Gottes Wort eintrifft, da vertraut Abraham. Wir haben vorhin aus Hebräer 11 von Noah gehört. Noah baut ein riesiges Schiff auf trockenem Land, kein Wasser, kein Anzeichen, dass dass irgendwo dieses Schiff irgendwann mal schwimmen kann? Das Einzige, was Noah hat, war die Aussage Gottes. Und er glaubt und er tut etwas, weil er davon überzeugt ist, dass Gottes Wort eintreffen wird. Gott erfüllt seine Verheißungen, auch wenn wir keine sichtbaren Anzeichen dafür sehen. Und das Überzeugtsein davon, dass Gottes Wort sich erfüllt, obwohl ich nichts sehe, das ist Glaube gemäß dieser Definition in Hebräer 11. Da, wo nur Tohu wa Bohu ist, da, wo nur dunkel ist, da kann Gott sagen, es werde Licht, und dann ist da Licht, obwohl vorher nichts von Licht zu sehen war. Unser Gott kann in seiner Allmacht also Dinge ins Leben rufen, die nicht existieren, und dann sind sie da. Gott sprach und es geschah, 1. Mose 1, Vers 1. An so einen Gott glaubt Abraham. Er glaubt einen Gott, an einen Gott, der außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten handeln kann. Auch wenn alle menschlichen Anzeichen in seinem Leben gegen die Verheißung Gottes sprechen, auch wenn die physikalischen oder vielleicht biologischen Gesetzmäßigkeiten gegen Gottes Verheißung sprechen, war Abraham überzeugt, dass Gottes Wort eintreffen wird. Und das zeigt uns jetzt Vers 18, wo Paulus schreibt, dass Abraham gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Hier steht, dass Abraham gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat. Dass Abraham und Sarah Kinder bekommen, war biologisch nicht mehr möglich. Da gab es nichts zu hoffen mehr. Gott hat Abraham Nachkommen wie die Sterne am Himmel versprochen. Er sollte ein Vater vieler Nationen werden. Und Abraham, er glaubte auf diese Verheißung und auf dessen Erfüllung, obwohl es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr auf Nachkommenschaft gab. Das beschreiben uns jetzt die nächste Verse, Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Jetzt zu Vers 19 müssen wir erstmal ein paar kleine Unterschiede in den Übersetzungen klären. Die Schlachter 2000, die übersetzt diesen Text wie folgt, Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Hier wird übersetzt, er zog nicht seinen Leib in Betracht oder er schaute nicht auf seinen erstorbenen Leib. Es wird also dieses Wort nicht eingefügt. Ja, die Elberfelder, die sagt, er sah an seinen Leib. Und laut Benedikt Peters enthalten die zuverlässigen Handschriften dieses Wort nicht, weil damit bewusst zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass es Abraham bewusst gewesen ist, dass er biologisch nicht mehr zeugungsfähig ist, dass er und Sarah zu alt dafür sind. Dann haben wir in der revidierten Elberfelder, aus der ich gerade gelesen habe, hier stehen, dass er das Absterben des Mutterleibes der Sarah gesehen hat. Und das gibt den Anschein, als wenn der Mutterleib Sarahs gerade dabei ist, abzusterben, also noch nicht erstorben. Und das übersetzt die Schlachter 2000 wieder besser und spricht vom erstorbenen Mutterleib Sarahs, also abgeschlossene Vergangenheit. Sarah war nicht mehr dazu in der Lage, Kinder zu gebären, und diese Nuancen berücksichtigt die Züricher Übersetzung am besten. Sie gibt Vers 19 wie folgt wieder. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er seine schon erstorbene Manneskraft wahr. Etwa 100 Jahre alt war er. Und den erstorbenen Mutterschoß Sarah. Also Abraham, er ist im vollen Bewusstsein ihrer altersbedingten Unfähigkeit, Kinder zu zeugen. In 1. Mose 11 lesen wir, dass Sarah unfruchtbar war. Sie konnte Zeit ihres Lebens keine Kinder gebären. Und dann lesen wir in 1. Mose 16, dass Sarah im Alter von etwa 76 Jahren dann ihre Magd Hagar dem Abraham zur Frau gegeben hat. Und dann hat Abraham Ismael als Sohn bekommen. Und das hat Sarah gemacht, weil sie jegliche Hoffnung auf ein Kind aufgegeben hat und gesagt hat, vielleicht komme ich durch meine Magd zu einem Kind. Und da erscheint Gott Abraham wieder in 1. Mose 17 und er sagt zu ihm ab Vers 15, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Und diese Situation zeigen wieder, dass Abraham und Sarah mit Kinderwunsch endgültig abgeschlossen haben. Das Gleiche lesen wir dann weiter von Sarah, ein Kapitel weiter. Dort erscheint Gott Abraham nochmal und er sagt ihm in 1. Mose 18, Vers 10, da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt, es erging Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir übers Jahr, um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Und diese Schilderungen zeigen uns, dass beide, Abraham und Sarah, 190 Jahre alt, mit dem Gedanken, durch Sarah Kinder zu bekommen, abgeschlossen haben. Und Gott sagt dazu, sollte mir etwas zu wunderbar sein? Ich werde genau das tun, was menschlich nicht mehr möglich ist. Und genau das hat Abraham dann geglaubt, wie es uns Römer 4 schildert. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, da, wo alles abgestorben ist, da schreibt Paulus über Abraham ab Vers 20, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also Abraham, er schaut dieser Unmöglichkeit ins Auge und er war sich sicher, dass Gott etwas Menschliches, menschlich Unmögliches tun kann. Und gerade in dieser Hinsicht wird Gott geehrt, indem wir Gott Fähigkeiten zusprechen, die über menschliche Möglichkeiten hinausgehen. Wenn wir menschlich gesehen in der Sackgasse stecken und trotzdem überzeugt sagen können, für Gott ist nichts zu wunderbar, dann verherrlichen wir damit unseren Vater in Himmel. Wir bekennen damit, dass unser Gott größer ist als menschliche Unzulänglichkeiten oder menschliche Unmöglichkeiten. Und eigentlich bekennen wir erst mit so einem Glauben, dass Gott wirklich Gott ist. Wenn wir an menschliche Grenzen stoßen und dann denken, ach, das kann Gott sowieso nicht, dann ist Gott in unserem Denken genauso beschränkt wie ein Mensch. Dann ist Gott nicht Gott, dann ist er Mensch. Und damit sprechen wir Gott sehr oft sein göttliches Wesen ab, ist eigentlich praktischer Atheismus, den wir da oft leben. Deswegen bekommt Gott erst dann ihm gebührende Ehre, wenn wir so glauben, wie Abraham geglaubt hat. Wenn wir glauben, dass Gott mehr tun kann als ein Mensch, erst dann glauben wir, dass Gott Gott ist. Dieser Macht Gottes ist Abraham sich völlig gewiss gewesen, wie wir im Vers 21 gelesen haben. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, wie kann denn ein Mensch dahin kommen, dass er so glaubt? Und wenn wir uns nochmal Vers 22 genauer anschauen, dann steht hier, er wurde gestärkt im Glauben, so die Elberfelder hier. Und das ist so im Passiv auch richtig wiedergegeben. Es ist nicht irgendwie starker Wille von Abraham gewesen, der sich mal richtig gedanklich zusammengerafft hat und dann gesagt hat, so jetzt glaube ich aber ganz dolle, sondern es ist Gott gewesen, der in ihm diesen Glauben stärkte. Wir wissen aus Römer 10, Vers 17, dass Glaube durch Gottes Wort kommt und insbesondere durch dieses Vorbild Abrahams hier in seinem Evangelium wirkt Gott uns heute den Glauben. Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Und diesen Gedanken hatte ich auch schon in Römer 1, Vers 17 erwähnt, wo steht, dass wir, dass im Evangelium Gottes Kraft offenbar wird aus Glauben zu Glauben. Durch das Evangelium, durch das Wort Gottes stärkt Gott uns dem Glauben, sodass wir dieser Botschaft glauben können. Jetzt sagt uns Vers 22 weiter, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und wenn wir auf dieses Darum jetzt einmal wieder zurückfragen, ja, warum wurde ihm jetzt Gerechtigkeit angerechnet, dann müssen wir sagen, weil Abraham so glaubte, wie Paulus das jetzt gerade beschrieben hat. Deswegen wurde er gerecht gesprochen. Abraham, er war von dieser übernatürlichen Macht Gottes völlig überzeugt, weshalb Gott ihm seine Gerechtigkeit zurechnet. Und jetzt müssen wir festhalten, dass Paulus, er beschreibt hier ja im Prinzip, wie Abraham gläubig geworden ist. Er zeigt hier, wie Abraham ein Kind Gottes geworden ist. Und deswegen können wir aus diesem Text schlussfolgern, dass ein Mensch Kind Gottes wird, indem er so glaubt wie Abraham. Wer so glaubt wie Abraham, der wird gerechtfertigt. Um Kind Gottes zu werden, musst du dich auf die Zusage Gottes verlassen, auch wenn menschlich gesehen nichts dafür spricht. Wenn Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dir die Sünden vergebe und dich reinige von deiner Sünde. Glaubst du, dass Gott so treu ist, wie er das hier sagt in dieser Aussage? Auch wenn du das vielleicht nicht sehen oder fühlen kannst? Verlässt du dich auf diese Verheißung, auch wenn es da menschlich gesehen nichts zu hoffen gibt? Ist das wahr? Ist das Tatsache? Ist das Fakt, was da steht? Das ist rettender Glaube. Paulus, er beschreibt hier den Glauben Abrahams, weil Gott genau diesen Glauben von uns erwartet. Das sagt uns Paulus in den nächsten zwei Versen, Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Paulus hat hier also nicht einfach eine tolle Geschichte von Abraham erzählt, sondern Vers 24 sagt uns, dass er das unseretwegen geschrieben hat, damit die Gerechtigkeit Gottes uns auf die gleiche Weise zugerechnet wird, wie sie Abraham zugerechnet wurde. Durch genau den gleichen Glauben, den Abraham damals hatte. Als Abraham seinen Sohn Isaak opferte, glaubte er, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken wird. Und Gott erwartet von uns, an seinen Sohn zu glauben, den er aus den Toten auferweckt hat. Nur wer das glaubt, dem kann Gerechtigkeit zugerechnet werden. Nur so ein Glaube verherrlicht Gott. Nur so ein Glaube bekennt wirklich, dass er wirklich Gott ist. Abraham hat Gott durch diesen Glauben verherrlicht, haben wir in Vers 20 gelesen. Und wenn wir jetzt einmal im weiteren Kontext noch einmal etwas zurückschauen, dann haben wir am Ende von Kapitel 3 gesehen, dass Gott Menschen durch diesen Glauben rechtfertigt, damit sich niemand rühme. Und jetzt, wo wir den Glauben Abrahams untersucht haben, verstehen wir auch besser, warum sich bei so einem Glauben niemand rühmen kann. Abraham hat seinen eigenen Leib angeschaut und er hat gewusst, zeugungstechnisch bin ich ein toter Mann. Da geht nichts mehr. Gott muss jetzt ein Wunder tun und genau so ein Wunder muss Gott tun, wenn ein verdorbener Sünder, tot in Sünden, wiedergeboren wird zu neuem Leben. So wie Abraham glaubte, dass er aus seinem erstorbenen Leib Nachkommen schaffen wird, weil Gott es verheißen hat, so darf ein verlorener Sünder glauben, dass Gott ihm neues Leben schenken kann. In mir selbst ist nur Verdorbenheit. Ich bin ein toter Mann geistlich gesehen. Das muss ich erkennen, das muss mir bewusst sein, so wie Abraham seiner Unzeugungsfähigkeit bewusst gewesen ist. Ich kann von mir aus kein geistliches Leben hervorbringen. Ich kann mich nicht selber gebären, so wie Abraham niemanden mehr zeugen konnte. Deswegen bedarf es eines Glaubens an einen Gott, für den nichts zu wunderbar ist. Dieses Vorbild Abrahams wurde unseretwegen geschrieben, damit wir genauso wie Abraham an den glauben, Vers 25, der unser Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Abraham, er hatte von Gott diese feste Zusage, du wirst von deiner Frau Sarah Nachkommen bekommen. Und auf diese Aussage verlässt Abraham sich. Gott hat dir und mir jetzt nicht persönlich verheißen, dass wir von unserer Frau noch weitere Kinder bekommen werden. Diese Verheißung galt Abraham. Aber dir und mir wurde geschrieben, dass Jesus wegen unserer Schuld dahingegeben wurde und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Und das sollst du genauso glauben wie Abraham. Also indem Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er den Tod besiegt und damit bewiesen, dass er Sohn Gottes ist. Die Auferstehung ist eine Notwendigkeit für die Rechtfertigung. Zu den Korinthern hatte Paulus damals geschrieben, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wärt ihr noch in euren Sünden. Ohne Auferstehung funktioniert kein Freispruch von der Sünde. Und deswegen müssen wir an diese Auferstehung Jesu Christi so glauben, wie Abraham an die Auferstehung seines eigenen Sohnes geglaubt hat. Auch wenn du nichts davon siehst oder fühlst, du hast das Zeugnis der Bibel, du hast das Zeugnis der Apostel, der der Jünger, die das gesehen haben, die das aufgeschrieben haben. Du darfst dir völlig gewiss sein, dass das wahr ist. Was bedeutet das jetzt für die Gemeinde in Rom? Was wollte Paulus im Denken seiner Leser damit erreichen? Er wollte sie zur völligen Gewissheit bringen, wie Abraham sie hatte. Er wollte sie in diesem Glauben stärken. Im vorangegangenen Abschnitt von letzter Woche, da hat Paulus am Beispiel von Abraham gezeigt, dass er erstens durch seinen Glauben gerecht geworden ist und zweitens, dass er durch diesen Glauben die Verheißungen in Empfang genommen hat. Und dann hat Paulus gezeigt, dass genauso wie Abraham seine geistlichen Nachkommen sprich alle Kinder Gottes gläubig werden und Verheißungen in Empfang nehmen, so nehmen wir Verheißungen in Empfang. Das heißt, um gerettet zu werden, muss ein Mensch so glauben, wie Paulus das gerade am Beispiel von Abraham gezeigt hat. Das haben wir beschrieben. Und zweitens, was wir als Gläubige davon lernen, ist, dass wir Gottes Verheißungen durch diesen Glauben in Anspruch nehmen, den Paulus uns gerade am Beispiel von Abraham gezeigt hat. Und du darfst dich persönlich fragen, sind Gottes Zusagen, die er an seine gläubigen Kinder macht, sind die für dich so zuverlässig, wie sie für Abraham gewesen sind? Glaubst du, dass Gott das Unmögliche zu tun vermag? Paulus hat hier im Kapitel 4 die Grundlage gelegt, indem er den Glauben eines Gläubigen definiert. Und Paulus, er wird jetzt in den nachfolgenden Kapiteln den Römern zeigen, wie dieser Glaube sich praktisch im Leben eines Gläubigen zeigt. Er wird jetzt direkt im Anschluss an diesen Vers fortsetzen, ab Römer 5, Vers 1, das ist unser Text für nächste Woche. Da wird er schreiben, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Rühmst du dich in Bedrängnissen? Mit einem Glauben, wie Abraham ihn hatte, ist es offensichtlich möglich, sich auch in Bedrängnissen zu rühmen. Paulus wird den Römern also im weiteren Verlauf des Briefes einige Verheißungen zeigen oder zu Handlungen auffordern, für die so ein Glaube notwendig ist. Ein Beispiel sind die bekannten Verse aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und in diesem Kontext von Römer 8, da geht es um Verfolgung, Gefahren, Ängste. Und Paulus sagt, wir wissen. Und durch dieses Wir bezieht er die Römer mit in diese Gewissheit mit rein. Er setzt quasi voraus, dass seine Leser durch diesen Glauben dieselbe Gewissheit erhalten haben, dass Gott alle Dinge in ihrem Leben zum Guten mitwirken lässt. Kannst du das von dir sagen, dass du so wie Abraham völlig gewiss bist? Dass die Not, in der du vielleicht gerade steckst, zum Guten mitwirkt? Anderes Beispiel. Hebräer 11, Vers 9, da haben wir gehört, durch Glauben siedelte er sich, also Abraham, im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben der Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham verlässt seine Heimat, er wohnt sein ganzes Leben in Zelten. Er wird nicht mehr sesshaft, er ist nicht mehr an Irdisches gebunden, weil er an eine reale himmlische Stadt glaubt. Er ist so überzeugt davon, dass diese Überzeugung auf seinen ganzen Lebenswandel Einfluss hat und er gibt sich damit zufrieden, in Zelten umherzuziehen. Dieser Glaube ist nötig, um sich nicht an diese Welt zu klammern. Dieser Glaube ist nötig, um nicht habsüchtig zu sein. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die uns zeigen, dass wir diesen Glauben Abrahams nicht nur benötigen, um gläubig zu werden, sondern auch brauchen, um im Glauben zu leben. Und in diesem Glauben, um in diesem Glauben zu leben, musst du dich jeden Tag auf die Verheißungen Gottes verlassen können. Ohne diese Gewissheit machen wir keine Fortschritte im Glauben. Und deswegen legt Paulus hier diese Grundlage für alle weiteren Aufforderungen und Verheißungen, die er später im Römerbrief an die Römer richten wird. Er sollte ihren Glauben stärken. Es sollte sie anspornen, in diesem Glauben zu leben. Und genau das soll dieser Text auch heute in uns bewirken. Du sollst glauben, so wie Abraham, für den Gott, für den nichts zu wunderbar ist, um aus diesem Glauben beständig jeden Tag zu leben. Amen. Wir singen jetzt das Lied zusammen, weil bei Jesus unser Glaube